Sie hören SBS German.
Hallo, mein Name ist Benedikt Lai. Ich bin Senior Scientist bei der Menzies School of Health Research und mein Forschungsschwerpunkt ist Malaria, speziell hier die Therapie von Vivax Malaria.
Kannst du kurz erklären, was das ist, Vivax Malaria? Wir kennen nur Malaria in der Regel.
Na klar, also Malaria ist sozusagen ein Überbegriff. Es gibt insgesamt 5 Spezies, Sorten sozusagen, von Malaria, die den Menschen infizieren können. Und Vivax Malaria ist eben eine davon. Die bekannteste ist wahrscheinlich die Falciparum-Malaria. Die wird auch Malaria tropica genannt. Das ist diese klassische, die man eben aus Afrika kennt, wo man sich infiziert und dann wirklich in kürzester Zeit auch versterben kann, wenn man nicht therapiert wird. Die Vivax Malaria, die ist anders. Da ist der Krankheitsverlauf weniger tödlich beim ersten Mal. Dafür hat sie die Eigenschaft, dass sie Schläferzellen bilden kann in der Leber. Und diese Schläferzellen, die können nach Wochen bis Monaten zu einer zweiten symptomatischen Episode führen. Und das ist natürlich auf die Dauer fatal. Und wenn man dann interessanterweise eben sich die Todesraten vergleicht zwischen der Malaria tropica und der Vivax Malaria, dann stellt man fest, dass über die Zeit gesehen Vivax Malaria wahrscheinlich ähnlich tödlich ist wie Falciparum Malaria, nur dass es eben länger dauert.
Du hast gerade die Totenzahlen angesprochen. Eigentlich betrifft uns Malaria hier ja nicht. Wir hören vielleicht davon, aber es passiert hier einfach nicht. Warum ist das denn immer noch so ein Thema und warum beschäftigst du dich damit?
Also speziell hier in Australien hat es auch lange Malaria gegeben. Wahrscheinlich auch schon bevor die ersten Siedler hier angekommen sind. Und zwar wurde das immer wieder importiert von Händlern, die aus dem heutigen Indonesien kamen. Es hat sich nie so richtig etablieren können, weil gerade hier oben im Norden eben die Bevölkerungsdichte der ursprünglichen Bevölkerung einfach zu gering war. Und dann, als Darwin gegründet wurde, gab es auf einmal eine größere Population, eine größere Bevölkerungsdichte. Und entsprechend hat sich hier die Malaria etablieren können. Und das hat auch wirklich bis Anfang der 80er Jahre gedauert, bis die WHO Australien Malaria frei erklärt hat. Insofern ist es also ein großes Interesse der australischen Regierung, da ein Auge drauf zu haben, weil es den Überträger, eben die Mücke, die gibt es nach wie vor im tropischen Norden. Also wenn sozusagen jemand in Australien einreisen würde, der sich gerade in der infektiösen Phase befindet, dann könnte sich theoretisch Malaria hier auch wieder ausbreiten. Man muss aber dazu sagen, dass Malaria ganz klar eine armutsassoziierte Krankheit ist. Also es gab beispielsweise auch in Europa bis in die 60er Jahre noch regelmäßig Malaria-Ausbrüche. Und man kann das in den Griff kriegen, wenn man wirklich alle Leute identifiziert, die Malaria haben und die entsprechend ordentlich therapiert.
Woran merkt man jetzt, ob man Malaria hat oder nicht einfach nur irgendeinen anderen Infekt?
Das merkt man sehr schnell. Also das führt dazu, dass man sehr plötzlich sehr, sehr hohes Fieber entwickelt und sich unwahrscheinlich krank fühlt. Und zwar auf einer Skala, die man sich nicht vorstellen kann, wo wirklich völlig klar ist, dass man sofort medizinische Hilfe braucht. Und das ist auch in der Tat so, wenn man da nicht relativ schnell medizinische Hilfe aufsucht, dann kann es gerade bei Leuten, die nicht in malaria-endemischen Gebieten führen, sehr schnell zum Tod führen.
Wie schnell ist schnell?
Innerhalb von 2 bis 3 Tagen nach Auftritt der ersten Symptome.
Und die Symptome sind?
Wirklich einfach sehr hohes Fieber, oft auch Kopfschmerzen, manchmal Übelkeit. Aber das Bezeichnende ist wirklich dieser rapide Anstieg an Fieber. Da wirklich man hier auch gleich. Man kann sich relativ fit fühlen und eine Stunde später liegt man im Bett und hat das Gefühl, jetzt ist alles zu Ende.
Wie oft tritt das in Australien noch auf heute?
Ja, wie gesagt, eigentlich gar nicht. Also Australien ist offiziell malariafrei. Es kommt natürlich gelegentlich vor, dass sozusagen ein Tourist halt, der in ein malaria-endemisches Gebiet gefahren ist, sich da infiziert hat, kommt zurück nach Australien. Der kann dann natürlich auch hier in Australien noch erkranken, aber das wird im Allgemeinen relativ schnell dann eigentlich auch erkannt und entsprechend werden die Patienten dann auch, kriegen dann eine sehr gute Therapie.
Und wie hat man das geschafft, dass Australien quasi malariafrei ist?
Wirklich einfach dadurch, dass Australien ein gutes Gesundheitswesen hat. Das heißt, dass wirklich jeder, bei dem der Verdacht bestand, dass er Malaria haben konnte, die Möglichkeit hatte, medizinische Hilfe zu suchen, dass es da gute Diagnostika gab und dass eben wirklich jeder dann auch entsprechend therapiert wurde.
Und das ist das, was du damit meintest, dass es ein Armutsproblem ist, dass es in den Ländern, in denen es immer noch vorkommt, das Gesundheitssystem eben nicht so gut ist, oder?
Das ist richtig. Das funktioniert da einfach eben nicht so flächendeckend. Deswegen werden viele, viele Erkrankte therapiert, aber eben nicht alle. Und was inzwischen erschwerend auch mit dazu kommt, wir hatten eine Zeit lang, hatten wir eine Klasse von Malaria-Medikamenten, die sehr, sehr gut gewirkt haben. Das waren Artemisinin-Derivate. Und wir sehen inzwischen, dass die nicht mehr so toll funktionieren, wie das mal der Fall war. Und wir sehen das eben bei vielen anderen Malaria-Medikamenten auch, die teilweise sehr viel schlechter oder gar nicht mehr richtig funktionieren in manchen Gebieten dieser Welt. Das erschwert natürlich dann die Ausrottung von der Krankheit auch.
Und du machst ja Forschung auf dem Gebiet und genau darum geht's, nicht?
Ja, indirekt. Also ich beschäftige mich mit einem Teilaspekt davon. Und zwar eben, also speziell bei der Vivax-Malaria gibt's hier, wie schon besprochen, diese Schläferzellen. Und diese Schläferzellen, die haben die unangenehme Eigenschaft, dass sie kaum einen Stoffwechsel haben. Die sind eben echte Schläferzellen. Und entsprechend ist es unwahrscheinlich schwierig, die Dinger zu vergiften. Und da gibt es momentan nur eine einzige Klasse von Medikamenten, die das halbwegs effizient hinkriegen. Und die sind assoziiert mit einer ganzen Reihe von Schwierigkeiten. Zum einen müssen die standardmäßig über 14 Tage genommen werden, was natürlich immer ein bisschen schwierig ist, weil das viele Leute einfach nicht machen. Und das zweite Problem ist, dass es relativ viele Menschen gibt, so zwischen 5 und 8% der Bevölkerung weltweit. Die haben ein spezielles Enzym, was nicht ganz so toll funktioniert. Und das macht im allgemeinen Leben gar keinen Unterschied. Die meisten Leute wissen wahrscheinlich gar nicht davon. Und dieses Enzym, das heißt G6PD, und die entsprechende Symptom wäre dann G6PD-Defizienz. Wenn jetzt ein G6PD-defizienter Patient eben diese Therapie erhält, dann kann es passieren, dass sich die roten Blutkörperchen sehr schnell auflösen. Und das ist natürlich ungesund, gerade wenn man Malaria hat. Und entsprechend rät die WHO dazu, dass man alle Patienten eben auf diese Enzymdefizienz testen sollte, bevor man eine Therapie anfängt. Und meine Forschung beschäftigt sich jetzt zum einen damit, wie schafft man es, eine verlässliche Diagnostik an Orte zu bringen, wo es kein ordentliches Krankenhaus gibt. Und der zweite Aspekt meiner Forschung ist der, dass ich Grund habe zu der Annahme, dass wenn sich ein Mensch, der G6PD-defizient ist, mit Vivax-Malaria infiziert, der Körper die Enzymaktivität hochregeln kann. Und wenn ich damit recht hätte, was ich bis jetzt noch nicht bewiesen habe, aber wozu wir gerade eine große Studie in Bangladesch und Pakistan anfangen, wenn das stimmen würde, dann würde das bedeuten, dass viel mehr Leute Zugang hätten zu einer richtig guten Therapie gegen Vivax-Malaria. Und das wäre natürlich keine schlechte Sache.
Du hast da gerade Gelder für beantragt, für diese Studie, und sie auch bekommen. Gratuliere.
Genau, ich habe, vielen Dank, ja, ich habe mich auch mächtig gefreut. Genau, also ich habe am Ende von der australischen Regierung, vom NHMRC, vom National Health and Medical Research Council, habe ich einen relativ großen Grant bekommen, über ein bisschen mehr als 1,3 Millionen australische Dollar, eben um genau das so ein bisschen zu erforschen. Das hat mich viel Blut und Tränen gekostet und ich bin sehr froh, dass das jetzt geklappt hat.
Womit hast du genau die Behörden überzeugt, dass das Geld du bekommen musst und nicht jemand anderes?
Ich habe zum einen relativ viel sozusagen Vorarbeit schon dafür geleistet. Deswegen war das irgendwie zielführend, dass ich das bekomme. Zum Zweiten, wieso genau ich das jetzt bekommen habe, kann ich auch nicht so richtig sagen. Also alles, was man kriegt, ist sozusagen eine Analyse, wie gut halt der Antrag war. Und offenbar war mein Antrag doch gut genug, dass er die Hürde gerissen hat. So zwischen 9 und 11%, glaube ich, aller Anträge werden bewilligt. Ich bin da eben in dieses Bracket reingefallen.
Ja. Sehr gut. Den Antrag hattest du mir geschickt, damit ich mich ein bisschen vorbereiten kann. Und da betonst du, dass ihr ein Team habt, das ein ausgewogenes Geschlechterverhältnis hat. Ist das wichtig für diese Arbeit?
Also ich persönlich finde es sehr wichtig. Einfach, weil ich glaube, die Zeiten, wo irgendwie alte weiße Männer, ich inklusive, sozusagen viel von der Tropenforschung geschmissen haben. Ich glaube, die sind Gott sei Dank vorbei. Und ich glaube, dass es aus grundsätzlichen Überlegungen heraus einfach sehr, sehr wichtig ist, dass man ungefähr eine Geschlechterparität hat und dass man aber eben auch Leute, die wirklich vor Ort arbeiten und forschen, also in dem Fall in Bangladesch und in Pakistan, dass die auch inkludiert sind und dass die eben auch entsprechend irgendwie honoriert werden. Außerdem ist es, glaube ich, so, dass das eins von den Ausschlusskriterien ist für so einen Antrag, wenn man das nicht irgendwie ordentlich im Griff hat.
Du hast auch zu den Themen Typhus und Cholera geforscht. Woher kommt dein Interesse für diese für uns doch recht obskuren Krankheiten heute?
Also Typhus und Cholera ist relativ prävalent. Ich habe viele Jahre in Afrika gearbeitet und habe da eben zu Typhus und Cholera alle möglichen Geschichten gemacht. Mein ursprüngliches Interesse an der Tropenmedizin kommt wahrscheinlich daher, ich lese unwahrscheinlich gerne Abenteuerbücher, da kommt das immer wieder vor. Ich habe mir das schon als Kind und als Jugendlicher, hatte ich mir das vorgestellt, das war irgendwie was, was mich interessiert hat. Ich habe dann später zufällig davon gehört, dass es eben eine Forschungsstelle gab im Norden von Thailand und daraufhin habe ich mich beworben. Und dann bin ich irgendwie in diese Schiene reingeraten und dann habe ich meine Doktorarbeit eben dazu gemacht und ja, irgendwann macht man das. Als zweites sozusagen nicht fachspezifischer Grund dafür ist mit Sicherheit auch der, dass ich Kälte nicht leiden kann und mich in der Wärme sehr gut fühle und entsprechend sind natürlich Tropenkrankheiten irgendwie prädestiniert dafür.
Du kommst ja ursprünglich aus München und hast auf deinem Weg nach Darwin auch ein paar andere exotische Orte dieser Welt schon besucht. Du hast ja auch gerade schon erwähnt. Wie vergleicht sich denn jetzt Darwin damit? Also für uns hier in Australien, wir wissen natürlich alle, wo Darwin liegt, aber ich glaube, die wenigsten haben Darwin auf ihrer Da-muss-ich-mal-hinfahren-Liste. Wie kannst du uns Darwin schmackhaft machen?
Ich glaube, dass Darwin völlig zu Unrecht nicht auf jeder Liste steht. Darwin ist zugegeben relativ klein und mit Sicherheit verschlafener als die ganzen großen Städte Australiens wie Sydney und Melbourne. Aber es ist unheimlich charmant. Also zum einen ist es wirklich immer warm. Also kein Haus hier hat eine Heizung. Wir haben eine sehr gut und auch sehr aktiv gelebte Aborigine-Kultur, was sehr schön ist. Ungefähr 10% der Bevölkerung in Darwin selber sind ursprüngliche Einwohner Australiens. Darwin ist einer von den ganz wenigen Großhauptstädten in Australien, wo man den Sonnenuntergang über dem Meer sehen kann. Sollte man nicht unterschätzen. Ja, also insgesamt auf jeden Fall lohnenswert. Und wir haben ein wunderbares Outback. Wir haben die Natur direkt vor der Haustür. Also die wilde Natur.
Also bei mir steht jetzt Darwin auf jeden Fall schon auf der Reiseliste. Du klingst sehr beschäftigt und studierst aber nebenbei auch noch Psychologie. Warum nimmst du das auf dich?
Also vom Background her bin ich ja eher so ein Zahlenmensch. Also ich mache halt Epidemiologie und Biostatistik. Und da wird man natürlich leicht so ein bisschen betriebsblind für diese ganzen feinen Nuancen, die es da zwischendrin noch gibt. Und da fand ich, war eben ein doch recht anderes Studium, fand ich eben, war ganz gut, um so ein bisschen meinen Horizont zu erweitern. Und ich finde das bis jetzt unwahrscheinlich inspirierend und interessant.
Du stehst da aber erst am Anfang, nicht?
Ja, das sollte man dazu sagen. Ich habe jetzt gerade meinen ersten Kurs, bin ich davor, den abzuschließen. Insgesamt sind es 12 Kurse. Schauen wir mal weiter, wie es dann ausschaut. Das ist richtig, ja.
Also dann auch viel Spaß damit. Und ja, vielen Dank, Dr. Benedikt Lai, für dieses Gespräch.
Vielen Dank auch.
Liken, teilen und kommentieren Sie unsere Inhalte bei facebook.com/sbsgerman.